Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar Dr. Med Thomas Dill. Thomas ist nicht nur ein erfahrener Urologe und Leiter der renommierten Klinik für Prostatatherapie in Heidelberg, sondern auch alter Herr der Landsmannschaften Hasso Normannia Darmstadt, wo ich jetzt gerade erfahren habe, dass die Tinte bei Hasso noch frisch ist und noch nicht grenzgetrocknet ist, und Herzinia Prag zu Frankfurt, beides im Coburger Konvent. Ein Bundesbruder von ihm war auch schon im Talk, und zwar der Matthieu Voigt aus Episode 36. Seine Klinik ist seit 30 Jahren ein Vorreiter in der schonenden Prostatatherapie und hat Meilensteine gesetzt, die heute zum Goldstandard in der Medizin gehören. Wir sprechen heute darüber, wie ihn seine Zeit als Kooperierter geprägt hat, welche Herausforderungen und Erfolge ihn als Arzt begleitet haben und warum Innovationen wie der Greenlight-Laser und fokale Prostatakrebstherapie-Verfahren die Urologie revolutioniert haben. Freut euch auf spannende Einblicke in die Verbindung von Tradition und moderner Medizin und natürlich auf persönliche Geschichten, die ihr so noch nicht gehört habt. Viel Spaß! Thomas, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr schön. Thomas, deine Klinik feiert jetzt 30 Jahre Pionierarbeit in der Prostatatherapie. Wie fühlt es sich an, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein?
Also das ist etwas, was mich mit sehr viel Befriedigung und Freude erfüllt. Ich bin jetzt seit 2007 in der Klinik tätig und bin auf Methoden und Verfahren gestoßen, die für mich zum großen Teil damals auch noch neu waren und in die ich mich erst einarbeiten musste. Ich hatte an verschiedenen Kliniken in Deutschland die Urologie gelernt, und das war dann was Neues für mich, und ich habe mich dann da eingearbeitet und bin heute sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein.
Was hat dich denn ursprünglich dazu motiviert, Urologe zu werden und dich halt vor allem auf die Prostatatherapie zu spezialisieren?
Also bei der Urologie ist es so, dass es ein operatives Fach ist, und das Operative, das Chirurgische in der Medizin hat mich schon immer gereizt. Aber ich hatte als junger Assistenzarzt auch den Wunsch, irgendwann mal in die Niederlassung zu gehen, als niedergelassener Arzt tätig zu sein. Und die Urologie kann das verbinden. Also als Urologe kann man eine Praxis führen und kann trotzdem operativ tätig sein. Mhm. Und dass ich das aber in so idealer Weise dann in meinem beruflichen Leben treffen werde, das habe ich mir damals nicht träumen lassen.
Das machen auch Gastroenterologen auch, ne? Die sind doch auch sehr operativ unterwegs, aber halt auch, sagen wir mal, in dem Patientenkontakt, wenn sie zum Beispiel im Sprechzimmer sind.
Ähnlich, ja. Also die machen ja vor allem Magen- und Dickdarmspiegelungen und auch kleine interventionelle Eingriffe. Mhm. Und ansonsten auch viel Sprechstundenabläufe. Aber die Gastroenterologie ist ja jetzt eine Untersektion der inneren Medizin. Die sind jetzt nicht klassisch operativ tätig, aber die Gastroenterologen sind schon interventionell tätig. Ja.
Gab es denn einen Moment in deiner Karriere, der für dich besonders prägend war?
Also immer wieder, muss ich sagen. Also immer wieder ist es natürlich für mich besonders schön, wenn Patienten erfolgreich behandelt werden und dann froh sind, wenn sie von der Bildgebungsdiagnostik in der Verlaufskontrolle dann wieder zu mir in die Sprechstunde kommen und wieder die Nachricht bekommen haben, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Und vor einigen Jahren wurde mal über unsere Klinik auch ein Fernsehbeitrag gemacht, und die Patienten, die dort auch im Fernsehen begleitet wurden, bei denen war das auch so, dass das Fernsehteam sogar dann zu den ersten Kontrolluntersuchungen nach den fokalen Therapien mitgereist ist und live gefilmt hat, wie die Patienten dann die Nachricht bekommen haben, okay, die Therapie hat sehr gut angeschlagen, der Krebs ist weg, und wie den Leuten dann beim Radiologen in der Praxis in der Nachbesprechung der CT-Bilder das Lächeln ins Gesicht gekommen ist. Und das wurde alles 1:1 mitgefilmt. Ich wusste das damals gar nicht, dass die so hautnah bei den Patienten mit dabei sind. Denn das ist ja ein Moment, den ich eigentlich auch nicht mitbekomme. Ich kriege dann zwar mit, wenn die Leute nach der radiologischen Untersuchung freudestrahlend mit dem Ergebnis zu mir kommen und sagen, Herr Doktor, es hat alles geklappt, es ist alles in Ordnung, der Krebs ist weg. Aber dieser Moment beim Radiologen, den habe ich ja live selbstverständlich nie erlebt. Mhm. Aber dieses Fernsehteam, die waren da so gnadenlos und haben alles gefilmt, haben den Radiologen gefilmt. Oh ja, der Krebs ist weg. Und der Patient war super, toll, ich freue mich. Also das war so ein Moment, an dem ich dann lange gezehrt habe, muss ich sagen.
Ja, das ist ja ein tiefer Sinn, den du ja auch in deinem Job ja auch hast. Also das ist ja, jeder Arzt, das ist ja wirklich fernab von diesen also berühmt-berüchtigten Bullshit-Jobs, ne? Also du hilfst ja den Menschen und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn es geklappt hat. Und
das ist absolut so, wobei ich eigentlich auch fest daran glaube, dass jeder Job so eine Wichtigkeit und so eine Wertigkeit hat. Also das betrifft ja einen Anwalt eigentlich auch. Ein Anwalt ist ja auch dafür da, was für Recht und Gesetz zu tun und den Leuten zu helfen. Mhm. Und Lehrer haben natürlich auch sehr wichtige Aufgaben und Politiker alle. Ja, also ich würde mich da jetzt als Arzt gar nicht unbedingt überhöhen wollen.
Also ich arbeite ja, wie gesagt, ja als Recruiter und Headhunter. Ich finde, es gibt doch durchaus eine Menge Jobs, die, sagen wir mal, der Menschheit keinen Mehrwert bringen, außer für die Leute, für die sie angestellt sind. Dann ist da wieder der Mehrwert da auf jeden Fall, aber...
Mag sein, wobei, also auch Headhunter können ja auch sowohl der Firma, der sie einen Mitarbeiter zuschustern, als auch dem Mitarbeiter selbst lebenswichtige Gefallen tun.
Dann lass uns noch mal ein bisschen über deine Verbindungserfahrung sprechen. Du bist ja alter Herr der Landsmannschaften Hasso-Normannia Darmstadt und der Landsmannschaft Herzynia Prag zu Frankfurt. Was hat dich damals in die Verbindung geführt und vor allem, warum bist du denn jetzt auch letztendlich bei zwei Verbindungen aktiv?
Also bei der Landsmannschaft Hasso-Normannia, damals noch Landsmannschaft Normannia, bin ich...
Genau, als Matteo hier war das nämlich auch die Normannia.
Genau. Und ich bin 1995 aktiv geworden und das...
Bin ich eingeschult worden.
Ah ja, genau. Musste das jetzt sein, diese Bemerkung?
Nein, das war noch nett gemeint.
Und das lief über Freundschaften. Also ein Freund von mir war bei der Landsmannschaft Normannia aktiv und der hatte mich dann mal eingeladen. Die Landsmannschaft Normannia ist ja in Darmstadt beheimatet. Ich habe aber in Mainz studiert. Aber Mainz und Darmstadt, das ist keine große Entfernung. Mhm. Und dann bin ich ab und zu mal bei Veranstaltungen dort gewesen und habe mich mit vielen Bundesbrüdern angefreundet und habe dann nach einigen Monaten gesagt, ich möchte jetzt hier auch Mitglied werden und habe den Schritt auch nie bereut. Klar ist das so, es ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man in einer anderen Stadt in der Verbindung ist, als man eigentlich studiert bzw. wohnt. Mhm. Aber ich habe damals mit sehr viel Engagement und sehr viel Freude alle Veranstaltungen mitgemacht und würde das eigentlich jederzeit wieder tun und würde das auch jedem empfehlen, im Studium diese Gemeinschaft zu suchen, die dann eigentlich ein Leben lang bleibt, die jetzt nicht wie so eine Zweckgemeinschaft im Studium oder eine WG-Gemeinschaft auf Zeit ist, sondern wo man immer wieder eigentlich sich nicht nur dran erinnert, sondern wo man immer wieder auch gerne zurückkehrt.
Ja, es ist ein Heimatsort, den man da auch hat. Das ist ja eine...
Ja, fast Familie.
Ja, Wahlfamilie.
Ja, weil, also es war so, damals der damalige Altherrenvorsitzende, der hat bei den Stiftungsfesten, wenn wir alle so bei Sonnenschein im Garten gesessen haben und er seine Ansprache gehalten hat, hat er immer von der Normannenfamilie gesprochen. Mhm. Und das hat mich damals schon irgendwie berührt. Ja, da dachte ich, ja, das ist wirklich hier so ein bisschen wie Familie. Man kommt immer wieder zurück. Man kennt die man sowieso schätzt und mag, die kennt man ohnehin. Und auch die man vielleicht nicht so intensiv kennt, die lernt man mit den Jahren immer intensiver kennen. Und es ergeben sich immer wieder neue Freundschaften, neue Bekanntschaften. Und auch dadurch, dass immer wieder neue, junge Leute dazukommen, hat man das Gefühl, okay, das geht hier auch immer weiter.
Ja.
Und das ist tatsächlich damals bereits für mich was extrem Sinnstiftendes gewesen.
Ja, also das ist ja, glaube ich, auch eine, was du gerade gesagt hast, eine große Barriere für noch nicht beigetretene Spähfuchsen, weil sie ja gerade aus der Schule kommen aus ihrem normalen Umfeld, wo die Freundschaften immer da waren. Und die denken, dass jetzt in der Uni geht das genauso weiter, dass die Leute, die sie am ersten Tag im ersten Semester kennenlernen, die neuen besten Freunde werden fürs restliche Leben bis zum dritten Semester. Und dann gehen die Spezialisierungen eigentlich los mit den einzelnen Kursen, wo dann schon irgendwo die Richtung sich ausprägt. Und dann sind die weg. Und dann ist man relativ schnell alleine auch im Studium. Und das ist auch etwas, was ich immer geschätzt habe, zu wissen, dass ich meinen Bund habe, dass das viele Leute sind aus den unterschiedlichsten Fakultäten, unterschiedlichsten Ansichtsweisen, Lebensphilosophien, aber dass das so die Familie ist, die zweite Familie ist, auf die man halt immer wieder rückbesinnen kann. Ja. Und auch jetzt, wo ich auch, also Mitte 30, ich will jetzt nicht altklug oder sonst wie klingen, aber ich merke mittlerweile halt auch, wie schön das ist, dass dieser feste Anker, dieser soziale Anker in meinem Lebenspunkt ist. Ich merke mit Kindern und Frauen und so weiter, ich verbringe nicht mehr so viel Zeit mit Freunden wie früher. Also man hat auch nicht so den Drang mehr, muss ich sagen, wie früher. Man freundet sich auch nicht mehr so schnell mit Leuten an wie früher. Aber das mit dem Bund ist eine andere Geschichte. Wenn ich da einen Spähfuchsen sehe und der nimmt das Band auf, dann sitze ich da als junger alter Herr und sage so, zack, okay, der gehört jetzt dazu.
Ja, genau. Also und deswegen war auch dieser Moment der Fusion mit der Landsmannschaft Hasso Borussia für mich ein besonderes Erlebnis, weil gut, klar ist das so, es gibt immer gewisse Reibungsverluste. Also von Seiten der Landsmannschaft Normannia sind einige ausgetreten und von Seiten der Landsmannschaft Hasso Borussia sind einige ausgetreten. Aber ganz, ganz viele haben gesagt, so, wir gehen jetzt diesen Schritt zusammen. Mhm. Wir machen jetzt unter einem Band, unter einer Mütze, machen wir jetzt mit neuem Namen weiter. Mhm. Und das, da geht einem das Herz auf. Also ja. Jetzt, wir haben am 14. Dezember einen riesengroßen Fusionskommerz gefeiert, wo dann auch ganz viele alte und neue Bundesbrüder da gewesen sind. Und die waren auch ganz begeistert, was für eine Stimmung herrscht und wie im Prinzip dann auch mit offenen Armen man sich gegenseitig empfangen hat. Also es wurde dann auch ein Landesvater gefeiert. Mhm. Und das ist ja dann eine Erneuerung des Burschenversprechens. Und ich bin jetzt kein besonders großer Freund dieser Landesvaterzeremonie, weil sie auch extrem langatmig ist. Ja, und
es ist 18 Strophen, glaube ich.
Oh, ja, und vor allem, wir waren so viele Leute, es hat, glaube ich, anderthalb Stunden gedauert oder sowas, bis alle Mützen da aufgespießt waren und so.
Sieht ja immer ein bisschen aus wie so ein Dönerspieß.
Ne? So, genau so sah es aus, ja. Und da muss ich aber sagen, also für solche Momente ergibt das heute noch Sinn, weil dann ja auch das Burschenversprechen erneuert wird und wir haben das dann auch nach Möglichkeit eben so gemacht, dass alte und neue Bundesbrüder oder Normannen und Hessen-Preußen sich gegenübergesessen haben und wir die Fusion über diesen Landesvater quasi mit dem Burscheneid umgesetzt haben, realisiert haben. Das war auch ein sehr schöner Moment und dann eben diesen Kommerz zu feiern, was für mich persönlich auch sehr schön war. Es sind neue Freundschaftsbünde dazugekommen, zum einen die Landsmannschaft Brandenburg-Berlin.
Die Brandys.
Genau, die. Dann die Landsmannschaft Katja Gießen, die leider vertagt ist, und die Landsmannschaft Saxonia in Stuttgart. Und da habe ich mich eigentlich auch gefreut, viele neue Verbindungen jetzt kennenlernen zu können und mit denen näher in Kontakt zu treten. Und es wird sich sehen, was sich daraus ergibt. Aber ja. Auch die Landsmannschaft Thuringia, mit der sind wir jetzt auch wieder etwas näher zusammengerückt. Und da ist ja leider so gewesen, dass wegen der großen Entfernung wenig Kontakt gewesen ist. Aber da brechen jetzt auch möglicherweise neue Zeiten an. Muss man sehen, was daraus wird.
Es tut sich momentan viel. Also die Fusionen momentan, habe ich das Gefühl, haben zugenommen. Auch wegen Corona, weil einigen Bünden nachhaltig die Aktivitas weggebrochen ist. Die Altherrenschaften noch existieren. Aber ich sehe das gar nicht so schlimm. Es ist irgendwo auch so ein Bereinigungsmoment, der da stattfindet, weil dann räuchte dann wieder neue starke Bünde dann halt auch fusionieren und entstehen und jetzt auch neue Sachen ja auch ausprobiert werden, Leute halt auch zu keilen. Also es ist jetzt wieder ein Umbruchmoment, eine Transformationsphase, finde ich, wo neue Wege gegangen werden.
Wenn man es schafft, also ich glaube, wichtig ist auch aus den Fehlern zu lernen. Mhm. Das haben wir eben auch mitbekommen. und versuchen, das wirklich zu ändern. Es kommen, glaube ich, viele, gerade jüngere alte Herren, deswegen oft nicht aufs Haus, weil sie ihre Frauen zu wenig Veranstaltungen mitbringen können. Mhm. Und wir wollen jetzt versuchen, dadurch, dass wir die Frauen mehr integrieren und mehr Angebote machen für die Frauen, dass es auch für die Männer attraktiv bleibt, regelmäßig zu den Veranstaltungen zu kommen. Und das steht und fällt so ein bisschen damit, dass sich die Frauen von den alten Herren und von den Aktiven, dass sie sich untereinander auch anfreunden, dass die sich auch freuen aufs Stiftungsfest.
Da muss man aber aufpassen.
Ja, gut.
Nein, das war nur Spaß.
Aufpassen muss man immer. Aber ist jetzt so ein bisschen auch so ein neuer Spirit, der bei uns Einzug hält, dass wir sagen, komm, wir versuchen das nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Weil wenn es da einige Frauen gibt, die Interesse daran haben, dann zieht das auch weitere Kreise. Dann stellt man fest, oh, da ist so ein fröhliches Klüppchen von Frauen. Mhm. Das wird dann für andere auch attraktiv und dann tauschen die sich aus und so. Und das ist so die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren eigentlich gemacht haben, dass dadurch auch unsere eigenen Veranstaltungen wieder attraktiver werden. Weil wenn das für die Frauen unattraktiv ist, dann sagen die, nö, da fahren wir alleine hin und so. Und dann ist es für die Frauen, die dann mitkommen, umso uninteressanter.
Ist so, das ist schwierig, die zu motivieren. Weil die Sache ist ja, früher waren ja dann die hohen Damen selbstverständlich eingebunden. Also ich rede jetzt von mehreren Jahrzehnten in der Vergangenheit. Aber die Gesellschaft wandelt sich ja auch und unsere hohen Damen sind ja mittlerweile ja auch emanzipiert. Die stehen im Leben, die haben einen Beruf. Ich würde auch mal sagen, bei dem einen oder anderen Bundesbruder oder Farbenbruder oder Waffenbruder oder wie auch immer da draußen, ist es auch so, dass sie mehr verdient als er. Das ist ja auch zum Beispiel der Fall. Und das muss ja auch irgendwo attraktiv sein, weil es kostet ja auch, also es frisst ja auch Zeit, wenn man sich im Bund halt engagiert. Und wenn die Ehefrau da nicht mitmachen möchte, dann ist das schwierig. Dann entsteht da Widerstand, wenn man zu den Veranstaltungen gehen möchte. Und ich finde, vor allem wenn die Frauen damit eingebunden sind, hat man noch stärkeren familiären Charakter, als es sonst der Fall ist. Also wir haben das auch gemerkt, auch damals selber, als wir nach der Wiederbegründung einen großen Zulauf hatten. Das lag halt auch daran, weil wir es geschafft haben, Typen aktiv zu machen, die auch nette, hübsche, intelligente Frauen mit zu den Stammtischen genommen haben, wo dann halt wiederum Spähgäste, also Spähfüchse, sich gedacht haben, cool, solche Frauen kenne ich auch hier, lerne ich hier kennen, das ist ja ein super Mehrwert. Wird das Ganze attraktiver, interessanter, spannender und das nimmt eine neue Dimension an. Man sieht es ja auch, glaube ich, auch in der Zusammenarbeit mit Damenverbindungen und hat sich ja auch sehr, sehr, sehr stark normalisiert in den letzten 10 Jahren, das habe ich auch schon, glaube ich, 100 Mal im Podcast gesagt, dass das normal wird, dass auf gewissen Veranstaltungen halt auch die Damenverbindungen mittlerweile da sind. Und ich finde, das macht es auch viel interessanter. Und
Ja, schön. Also das ist tatsächlich, also gab es ja früher auch schon Damenverbindungen. Zum Teil haben die ja auch schon eine gewisse Tradition. Mhm. Und die sich aber neu gründen, habe ich so fast das Gefühl, die achten auch sehr darauf, dass sie gewisse traditionelle Werte und bestimmte Merkmale einer traditionellen Verbindung auch pflegen. Mhm. Ja? Also jetzt zum Beispiel haben im Umfeld von Normannia, Hasso Normannia in Darmstadt, hat sich vor kurzem eine Damenverbindung gegründet. Mhm. Ich kenne auch einige von denen sehr gut. Mhm. Und die haben bei ihrer Gründung und bei ihren Veranstaltungen sehr großen Wert darauf gelegt, dass da bestimmte traditionelle Zeremonien ihren festen Platz haben. Mhm. Also so diese Beliebigkeit, so, oh ja, das ist da irgendwie so ein Club, nennen wir es halt mal so, was weiß ich, Damenverbindung oder sonst irgendwas. Diese Beliebigkeit, die ist nicht da, sondern da ist schon ein großer Wunsch nach, nach Tradition, nach neu zu begründender Tradition. Mhm. Und tatsächlich das, was eine Verbindung ausmacht, soll da mit rein.
Ja, ich meine, da gibt es auch Darmverbindungen, die sich ja wirklich sehr, sehr positiv hervortun, wie zum Beispiel die Nausikaa in Heidelberg. Die habe ich auch mal persönlich einmal kennengelernt und ich bin bis heute von denen beeindruckt, was für coole Mädchen das waren. Die Roletta, die war ja auch von der Nausikaa unter anderem und das sind echt patente Mädchen. Also ja. Ich kenne auch eine, die wohnt in Düsseldorf, die hat auch mega Karriere gemacht.
Ja.
Also,
Also von Nausicaa kenne ich auch eine. Das ist die Schwester von einem Bundesbruder von mir, von Herr Zünia. Mhm. Und die kommt auch sehr gerne zu unseren Veranstaltungen. Und die lehnt es dann zum Beispiel auch ab, im Drachenfels zu sitzen. Mhm. Also die sagt dann, nein, ich bin Verbindungsstudentin, ich sitze ganz normal in der Corona und nicht im Drachenfels. Wobei zum Drachenfels, ich weiß nicht, ob das alle kennen, wahrscheinlich schon, oder? Das ist dann, sitzen die Damen.
Kannst du gerne erklären.
Also. Die Damen sitzen beim Commerce normalerweise nicht mit in der Corona, sondern sitzen ein bisschen abseits. Und ich war immer Freund vom Drachenfels, weil ich den Eindruck hatte, dass die Damen eigentlich so ihren Spaß haben, wenn die ein bisschen abseits sitzen und über ihre Themen sprechen können. Und die Männer können gefühlt ganz normal ihren Kommerz wie immer feiern. Aber da gibt es auch andere Meinungen. Und auch bei den Damen sind da die Meinungen unterschiedlich. Also einige Damen finden den Drachenfels schön und angenehm. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die Bezeichnung.
Die Treadwives.
Aber diese Bezeichnung Drachenfels geht ja auf den historischen Drachenfels bei Koblenz zurück und hat nichts mit Drachen zu tun.
Ich finde es cool, dass einige Bünde noch so einen Drachenfels haben. Ich meine, das ist so ein bisschen noch so gelebter Konservatismus. Ne? Das ist ja so schön.
Es gibt ja auch manche Veranstaltungsorte, die sind sehr gut dafür prädestiniert. Also wir hatten zum Beispiel früher in Darmstadt im Jagdhofkeller häufiger Kommerse und die haben da wie so eine kleine Empore nebendran. Mhm. Das ist wie gemacht für Drachenfels. Und ich weiß noch aus alten Veranstaltungen, was die Damen da für einen Spaß hatten, weil die haben dann so ein bisschen auf ihre Männer wohlwollend lächelnd runtergeguckt, die sich da langsam aber sicher betrunken haben. Das war einfach ein schöner Abend, den alle miteinander hatten. Und das hatte auch nichts mit irgendeiner Diskriminierung zu tun oder sowas, sondern die Männer haben da ihre Traditionen gefeiert und die Damen waren herzlich willkommen und haben zugeguckt, aber sie haben halt ein bisschen außerhalb gesessen.
Hört sich echt gut an. Gibt es denn eine Anekdote aus deiner Zeit als Aktiver, die du heute noch gerne erzählst?
Also gibt es natürlich etliche Anekdoten, aber wir haben natürlich vor allem in Coburg immer sehr viele schöne Anekdoten gehabt, weil wir ja einmal im Jahr als CC-Verbindung nach Coburg fahren und da gibt es ja eigentlich auch ein offizielles Programm mit CGC-Tagung und mit bestimmten Lehrgängen und Gremien, die da tagen. Aber die meisten Studenten fahren eigentlich nur hin, um dort Bratwurst zu essen, Bier zu trinken und Frohsinn zu pflegen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Und da ergeben sich natürlich die allerwitzigsten Stories in diesen Massenunterkünften. Mhm. Und ich weiß noch, in einem Jahr hatte tatsächlich einer meiner Bundesbrüder eine meiner Kommilitoninnen mitgenommen zum Ball. Und ich habe dem noch gesagt, kümmere dich bitte rechtzeitig darum, dass du ein Hotelzimmer für die besorgst, weil du musst ja dann für die irgendeine Unterkunft haben. Oh ja, das mache ich dann schon. Und gesagt, nicht getan, kam er dann nach dem Ball mit meiner Kommilitonin in die Massenunterkunft und die musste dann da irgendwie bei uns mit untergebracht werden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was da für ein großes Helau war, dass da eine Dame in der Massenunterkunft, wo sonst nur Studenten waren, und die mussten wir dann da irgendwie verstecken.
Ein Raum voller hungriger Seeleute.
Genau, genau. Und die kamen dann sofort bei. Also ich war ja in Darmstadt der einzige Mediziner. Aha. Und sie war deswegen als meine Kommilitonin, war ich auch ihr einziger Kommilitone. Und dann kam sie auf mich zu und sagte, ich muss jetzt hier übernachten, mach mal was. Und dann habe ich mich darum gekümmert, dass sie dann da in Ruhe gelassen wurde von den anderen Bundesbrüdern.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Hat dir denn dein Verbindungsnetzwerk im Beruf oder privat weitergeholfen?
Also privat auf jeden Fall. Beruflich jetzt vielleicht nicht so sehr. Also mittlerweile ist es ja so, dass nur noch sehr geringer Anteil der Akademiker in der Verbindung sind. Mhm. Und dadurch, dass ich eben als Mediziner in Darmstadt aktiv gewesen bin, hatte ich da jetzt per se nicht so ein direktes Netzwerk. Aber privat immer wieder und habe da natürlich auch über all die Jahre, wo ich viele Leute kennengelernt habe, viele Kontakte gehalten. Ich war ja im Jahr 1999, als die Landsmannschaft Normannia CC-Präsidierende war, war ich auch zweiter Sprecher. Mhm. Und da habe ich natürlich im ganzen Verband dann auch viele Leute kennengelernt. Mhm. Und nicht nur jetzt solche Verbandstätigkeiten, sondern insbesondere so administrative Tätigkeiten, die man in der Verbindung gemacht hat, die bringen einen ja unheimlich weiter. Mhm. Also solche rudimentären Sachen wie Protokoll führen, Kasse führen. Auch damals war das noch was Neues, Umgang mit bestimmten EDV-Systemen und so weiter. Also das habe ich in der Verbindung gelernt.
Ja. Windows 3.11.
So was, ja, genau, genau. Danke, hast wieder auf mein Alter gespielt.
Ja, das war ja auf die 90er bezogen. Aber das ist ja die Zeit, das ist ja schon Windows 98 draußen gewesen.
Nö, damals noch Windows 95, war damals gerade ganz neu. Also jetzt kokettiere ich auch
das. Ich mache, nur um das zu klären, ich bin selber ein Kind der 90er, ich bin damit aufgewachsen. Ich hatte meinen ersten Rechner auch 96 mit Amiga 500 und genau, und danach hatte ich dann auch irgendwann ein Pentium 2 mit 133 Megahertz und da war dann Windows 98 drauf.
Ja, also ich hatte einen C64, aber so diese PCs dann, diese Pentium-PCs, das war tatsächlich dann etwas, womit ich zu Beginn meiner aktiven Karriere noch nicht gut umgehen konnte. Mhm. Und die ganzen Ingenieure in Darmstadt, die haben mir das dann mal beigebracht. Und dann war das tatsächlich so, dass ich damit ganz gut klarkam. Mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht heute noch davon profitiere, aber damals hat es mich echt ein Stück weitergebracht. Und da wäre ich wahrscheinlich so nicht unbedingt dran gekommen, wenn ich nicht mit so vielen Ingenieuren zu tun gehabt hätte.
Ja, das ist das Coole. Die Universitäten waren ja auch einer der ersten Orte, wo diese ganze Digitalisierung ja auch zuerst mit stattgefunden haben, weil die sehr früh ja die Technologie ja schon adaptiert haben. Also auch das ganz banale Sachen wie E-Mail zum Beispiel, die sind ja sehr schnell ja auch an den Universitäten halt auch vertreten. Dann lass uns noch ein bisschen über deine Pionierarbeit in der Prostatatherapie sprechen und ein paar berufliche Meilensteine, die du erreicht hast. Deine Klinik war ja die erste in Deutschland, die das HIFU-Verfahren eingeführt hat. Wie habt ihr das geschafft und was macht dieses Verfahren so besonders?
Also das war jetzt nicht meine Leistung, sondern das war mein Vorgänger, der das Verfahren tatsächlich eingeführt hat und da auch sehr, sehr viel Mut bewiesen hat. Mhm. Und er hat dann auch sehr früh tatsächlich große Erfolge erzielt, weil er festgestellt hat, das funktioniert. Mhm. Und hat sehr, sehr viele dankbare Patienten gehabt und wurde aber von der Fachwelt lange Zeit noch belächelt und in Frage gestellt.
Das ist doch immer so.
Das ist immer so, ja. Aber er hat das alles ausgehalten. Mhm. Und als ich kam, wurde es bereits schon auch an verschiedenen Kliniken gemacht. Und wir haben das dann eigentlich, nachdem der Vorgänger dann in Ruhestand gegangen ist, eher noch ein bisschen erweitert und zum Teil verfeinert und die Indikationsstellung noch ein bisschen präzisiert. Mhm. Und so dass es jetzt also insbesondere bei uns in vielen Fällen zum Standardverfahren geworden ist. Der große Vorteil ist eben, dass eine sehr häufige Diagnose sehr schonend behandelt werden kann, weil die herkömmlichen Verfahren sind ja doch sehr invasiv und sehr einschneidend im wahrsten Sinne des Wortes und gehen mit negativen Folgen einher. Und die fokalen schonenden Therapien haben sehr wenig Nebenwirkungen. Die Besonderheit ist natürlich, dass man wie bei allen Krebserkrankungen eine sehr gute Nachsorge machen muss und schauen muss, dass es den Leuten danach gut geht und dass der Tumor weiterhin unter Kontrolle bleibt. Mhm. Aber die Vorteile überwiegen natürlich in dem Sinne, dass keine Inkontinenz droht und auch für viele Männer sehr wichtig, keine Potenzprobleme drohen. Mhm. Und jetzt ist es so, es gibt ja bei uns in der Klinik drei fokale Therapieverfahren. Das eine ist das HIFU-Verfahren mit gebündeltem Ultraschall. Dann gibt es das IRE-Verfahren, das ist ein Verfahren, bei dem mit elektrischem Strom Tumorherde abgetötet werden und jetzt relativ neu die photodynamische Therapie, wo eine Substanz in die Venen gespritzt werden, die sich im Tumorstoffwechsel anreichern und dann über Licht, dieses Licht wird über eine Lichthülse in die Prostata eingebracht, die Tumorzellen selektiv abgetötet werden.
Okay.
Und je nach Indikation kommt eins dieser Verfahren möglicherweise in Betracht. Mhm. Und das obliegt dann eben uns, den Patienten dahingehend zu beraten, ob das bei ihm Sinn macht oder ob er sich für ein anderes Verfahren dann eben doch entscheiden sollte.
Ja, und in dem Kontext ist ja auch das Greenlight-Laserverfahren ja heute ein Standard. Aber wie war das denn bei euch damals so, dass, weil ihr so früh auf diese Technologie gesetzt habt?
Also auch da war das so, dass da kam ich ja dazu, als das bereits der Fall gewesen ist. Und meine Aufgabe in den letzten Jahren war es eben vor allem, das noch weiterzuführen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu präzisieren und weiterzuführen. Mhm. Und ich muss aber sagen, also das war für mich natürlich ein absoluter Glücksgriff, dass ich dann in diese Klinik kam, die genau diese Methoden angewandt hat, weil ich da heute zu 100% dahinter stehe. Auch beim Greenlight-Laser-Verfahren ist es halt so, dass das ein minimalinvasives Verfahren ist, was deutlich schonender ist als herkömmliche Verfahren. Und was insbesondere für Patienten interessant ist, die vielleicht schon älter sind, diese schwere Eingriffe nicht mehr gut überstehen können oder Patienten, die schnell wieder auf die Beine kommen wollen und schnell wieder in ihren Beruf, in ihren Alltag zurück wollen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, diese minimalinvasiven Eingriffe ist auch so ein Trend, der sich immer weiter fortsetzt, also auch in der Kardiologie zum Beispiel mit den Kathetereingriffen, wo früher aufgeschnitten worden ist und heute mit Ballonverfahren das Ganze gemacht wird.
Ja, wobei das natürlich klar ist. Also keiner will, wenn es nicht notwendig ist, einen schwerwiegenden Eingriff haben, sondern jeder will so minimalinvasiv wie möglich behandelt werden. Jetzt ist es aber im Gesundheitssystem natürlich auch schwierig, was Neues zu etablieren. Mhm. Und das ist dann eben die große Pionierarbeit. Und dann muss sich das auch im Behandlungsalltag erstmal gegen das Altbewährte durchsetzen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Struggle, wenn man so will. Mhm. Es gibt die herkömmlichen Verfahren, die ihre Daseinsberechtigung haben, und neue Verfahren, die werden grundsätzlich erstmal kritisch gesehen.
Ja. Ja, das ist ja immer so. Eben als du auch meintest, dass es belächelt wurde am Anfang mit dem HIFU-Verfahren zum Beispiel, da ist bei mir eine Erinnerung hochgekommen. Ich habe in meiner Masterarbeit die Diakonissen in Kaiserswerth halt wirtschaftshistorisch analysiert, wie die Geld verdient haben, also beziehungsweise wie die Kaiserswerther Diakonissenanstalt Geld verdient hat, ausgegeben hat, wie die gewachsen sind. Eine Institutionengeschichte praktisch. Und da bin ich drauf gestoßen, dass es ja zwischen Robert Koch und Max von Pettenkofen Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts ja auch einen riesengroßen Streit, eine große Disputation gab, weil Robert Koch ja praktisch die Pathogene ja entdeckt hat, ihm aber nicht geglaubt worden ist, und vor allem etablierte Mediziner wie Max von Pettenkofen gesagt haben, dass die Krankheiten durch Miasmen übertragen werden, also praktisch durch Dämpfe, Gase, die aus dem Boden auftreten, was, glaube ich, schon in der griechischen Antike von Medizinern vertreten worden ist. Und das, glaube ich, über 20 Jahre gedauert hat, bis Robert Koch sich durchgesetzt hat und Max Pettenkofen dann halt seine Niederlage eingestehen musste. Und ich glaube, der hat sogar Selbstmord begangen am Ende, um seine Ehre, persönliche Ehre da zu retten. Und ich finde das immer so krass, wie Menschen oder die Gesellschaft sich gegen Innovationen halt sperrt, Widerstand leistet, das kleinredet. Ich sehe mich selber von meiner Einstellung her als so eine Art Early Adapter. Also ich lerne neue Sachen kennen und ich probiere die erstmal aus. Früher habe ich immer nämlich gesagt, brauche ich nicht. Wie mit dem iPad. Brauche ich nicht. Hab's dann in der Uni benutzt. Krass. War eine super Erleichterung. Smartwatches und so weiter und so fort. Oder auch KI im Alltag, was halt wirklich einen noch stärker macht, finde ich, in vielen Punkten, und jetzt nicht irgendwie den Arbeitsplatz ausradiert. Und das finde ich halt cool, dass da deine Klinik halt so innovativ war. Also, dass da diese Schritte gegangen sind. Das hat mich sehr, sehr angesprochen.
Ja, also das freut mich, dass du das so siehst. Das ist natürlich auch das Fund, mit dem wir wuchern, wenn man so will. Mhm. Dass wir auch versuchen, weiterhin innovativ zu bleiben. Und auch was die Diagnostik angeht, haben wir vor vielen Jahren schon auf neue Wege gesetzt, mit moderner Bildgebung und mit modernen Bildfusionsverfahren, um dort möglichst genaue Diagnose machen zu können.
Also nutzt ihr dann auch Technologien wie KI auch mittlerweile?
Also KI jetzt im engeren Sinne nicht, dass wir jetzt sozusagen falladaptiert irgendwie eine große Cloud oder eine große Schwarmintelligenz befragen, das gegenwärtig nicht. Aber was wir zum Beispiel machen, ist diese moderne Bildfusion für fokale Therapien. Also man kann aus MRT-Diagnostik Bildinformationen extrahieren und die mit dem Ultraschallbild fusionieren, um dann für die Diagnostik oder für die Therapie noch akkurater navigieren zu können. Und ja, also das ist auch etwas, was immer wieder weiteren Neuerungen unterliegt und wo wir dann auch immer gucken, dass wir da am Ball bleiben.
Aber lass uns nochmal auf Prostatakrebs zurückkommen. Ja. Das ist ja eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Männern. Also als ich das jetzt hier in der Vorbereitung gelesen hatte, da kam mir die Frage ja auf, um es mal ganz platt zu formulieren, ist das der Brustkrebs des Mannes?
Also biologisch gesehen nicht. Biologisch gesehen ist es eine andere Entität.
Aber ich meine so von der Wahrscheinlichkeit, von der Menge her, also als sozusagen als Brandherd
ja,
bei Männern.
Genau, also der Prostatakrebs ist mittlerweile die häufigste Krebsart bei Männern, während Brustkrebs ja die häufigste Krebsart bei Frauen ist. Also von daher ja.
Ich dachte mal, Darmkrebs wäre bei Männern sehr viel.
Ja, mittlerweile von Prostatakrebs tatsächlich abgelöst. Wobei dieses mittlerweile ist jetzt die Frage, ob das eine Folge von genetischen Veränderungen oder Lebensgewohnheitsveränderungen ist oder ob es nur häufiger diagnostiziert wird. Das ist die große Frage. Mhm. Aber es gibt über 30.000 Neuerkrankungen jedes Jahr.
Ui.
Und es gibt eben auch also längst nicht alle Männer, die Prostatakrebs bekommen, sterben auch daran. Längst nicht für alle wird es gefährlich. Aber
82 Fälle pro Tag.
Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das große Geheimnis oder die große Kunst in der urologischen Vorsorge ist sicherlich, die zu detektieren, für die der Prostatakrebs gefährlich sein kann. Und vor allem die zu verschonen vor einer sehr starken oder sehr intensiven und invasiven Therapie, für die der Krebs mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gefährlich wird. Aber die, für die es gefährlich werden kann, und das sind vor allem die jüngeren Patienten mit einem aggressiven Tumor, die gilt es halt möglichst früh zu identifizieren und die dann auch einer vernünftigen Behandlung zuzuführen.
Also ich kann mir halt vorstellen, vor allem bei dem Thema Prostata, dass das ein Schamthema auch vielleicht bei Männern ist. Also vor allem die harten Hunde vielleicht dann gerade nicht dann, sagen wir mal, bewusst mit dem Thema umgehen wollen. Wie beurteilst du das als Arzt, der in diesem Fachgebiet tätig ist?
Ja, also das ist sicherlich der Fall. Also Männern wird ja immer nachgesagt, sie wären Vorsorgemuffel, anders als Frauen, die da anders mit umgehen. Und ich glaube, viele Männer haben eben dann auch Angst vor den Folgen von Vorsorge. Also wenn die jetzt zum Beispiel hören, ja, war mein Nachbar, dem ging es immer gut, dann ist er zur Vorsorge gegangen und ein halbes Jahr später war dem die Prostata rausoperiert worden, jetzt ist er inkontinent. Mhm. Da gehe ich mal besser gar nicht zur Vorsorge.
Ja, das.
Also liegt es natürlich auch an den Ärzten und an den Urologen, da vielleicht besser aufzuklären, worum es denn eigentlich geht und auch vor allem zu vermeiden, dass es durch die Vorsorge und durch die sich daraus ergebenden Konsequenzen dann zu negativen Auswirkungen aufs Leben kommt.
Ja, das ist nämlich so ein Punkt, den du gerade ansprichst, den hatte ich nämlich in meiner eigenen Verwandtschaft und da gab es ein Krankenhaus, wo die Verwandtschaft immer hingegangen ist und die ist dann in der Regel dann da auch gestorben und dann ist das mit jüngeren Familienmitgliedern der Fall gewesen, ich gehe nicht dahin, weil ich nicht wie XY das haben möchte. Ich dann darüber nachgedacht habe und zwei Tage später das Gespräch nochmal gesucht habe und gesagt habe, so, vielleicht sind die ja da verstorben, weil sie es vorher so massiv verschleppt haben, dass da nicht mehr viel zu machen war. Und geh jetzt mal hin. Und das war dann auch die richtige Strategie, weil das Familienmitglied am Ende auch dann diese Klinik auch wieder gesund und lebend verlassen
genau.
hat.
Genau, das ist so eine Aussage wie im Bett sterben die meisten Leute, da gehe ich nicht rein.
Genau. Das ist eine gewisse Naivität, die da leider besteht. Aber es ist auch Angst, ne? Also es ist auch vor allem in den höheren Semestern so, die, bei denen ist Umgang mit Krankheiten eine schwierige Fälle, weil die von der Generation aufgewachsen, also aufgezogen worden sind, die den Krieg noch miterlebt haben und halt auch vor allem für Krankheiten keinerlei Verständnis halt auch hatten, außer es war dann zu spät und wenn derjenige dann stoisch dann auch noch aus dem Leben geschieden ist, dann hat man seine Achtung entgegengebracht, so wenn subjektives Empfinden ist. Das ist, glaube ich, auch gerade im Wandel, weil ja auch so Sachen wie Psychotherapie zum Beispiel immer normaler wird und immer weiter von dem Tabuthemenbereich weggeht, weil jeder, also vor allem ältere Leute, ja immer dann einer flog übers Kuckucksnest direkt vor Augen haben, wenn man vom Psychologen spricht, was ja nicht der Fall ist. Und das finde ich toll, dass wir in dieser Gesellschaft jetzt gerade auch diesen Trend haben, dass so das immer schambefreiter wird und ja, sich helfen lässt.
Ja, wobei ich auch die Beobachtung gemacht habe, irgendwie so die eigentlich am härtesten so rüberkommen wollen, die sind dann letztendlich am engsten, wenn es dann tatsächlich drauf angeht. Also wenn, da ist dann so eine gewisse Fallhöhe da. Und das ist dann auch manchmal tatsächlich schwierig, mit Leuten umzugehen, die so richtige Alpha-Tiere sind, ja, weil die dann plötzlich in eine Situation kommen, wo sie Kontrolle abgeben müssen. Und das ist manchmal dann ein bisschen herausfordernd zu handeln.
Da hatten wir ja im Vorgespräch ja auch drüber geredet, mit dem berühmten Beispiel Steve Jobs, dass das ja eine Krebssorte war. Wer da rechtzeitig die Therapie begonnen, die Diagnose war ja früh da und jetzt nicht die Eigenbehandlung mit Äpfeln stattgefunden hätte, dann wären die Chancen wahrscheinlich ja sehr groß gewesen, dass Steve Jobs ja heute noch leben würde zum Beispiel.
Ja, klar. Also weiß ich nicht, wie ich habe mich jetzt mit Steve Jobs nicht so sehr intensiv.
Der hatte Pankreaskrebs.
Der hatte, ja, das weiß ich. Und Pankreaskrebs ist leider sehr häufig ein Killerkrebs. Also da muss man schon sehr viel Glück haben, wenn man davon geheilt werden will. Aber es weiß jetzt nicht, ich kann jetzt zu Steve Jobs nicht so viel sagen, aber ich weiß, dass es um den ja auch einen ziemlich großen Personenkult gegeben hat. Und inwieweit er jetzt so mit seiner eigenen Gesundheit und mit seiner eigenen Vorsorge umgegangen ist, das weiß ich nicht. Aber
also nach der Biografie, es gibt ja diese große Steve Jobs Biografie, die 2011 rausgekommen ist, im Todesjahr von ihm. Wo ich jetzt leider den Namen von dem Autor vergessen habe. Ich werde es recherchieren und in die Shownotes tun. Da stand es halt drin, dass er sich sehr gewehrt hat gegen die Therapie. Also es besser gewusst hat, alternative Heilmethoden versucht hat umzusetzen. Also von, so salopp gesagt, meditieren im Kloster bis hin zu diesen Äpfeln, die er gegessen hatte, um den Krebs halt klein zu halten. Es gibt halt Punkte, da funktioniert das halt nicht so ganz.
Ja, aber jede Therapie funktioniert letztendlich sowieso auch nur dann, wenn man bereit ist dazu. Also wenn er jetzt zu einer konventionellen Therapie nicht bereit war, dann hätte sie bei ihm wahrscheinlich auch nicht nachhaltig funktioniert. Also man muss das schon auch wollen. Ansonsten hat er sowieso keine Chance.
Ja. Gab es denn bei deiner Arbeit Momente, die dich besonders bewegt oder herausgefordert haben, jetzt abgesehen von der Geschichte, wo das Fernsehen bei euch war?
Immer wieder natürlich, ja. Immer wieder habe ich zu tun mit Leuten, deren Schicksal mir natürlich sehr nahe geht. Und gerade jetzt, wenn Leute über viele Jahre zu mir kommen und ich kriege das ja jetzt auch schon mit, wie die dann älter werden, wie die dann auch in ein Alter kommen, wo man dann auch irgendwann mal mit einem Abschied rechnen muss. Und wenn ich mitkriege, dass manche Leute dann eben auch schon kommen sehen, dass ihre Zeit irgendwann endlich ist und dann so über die Jahre das Verhältnis zu den langjährigen Patienten immer intensiver wird, fast schon freundschaftlich, ja, dann sind das Momente, die mich einerseits immer wieder sehr stark berühren und bewegen, aus denen ich aber dann auch viel Kraft und Energie ziehe.
Ja, das ist immer, was ich bei euch Ärzten immer sehr stark bewundere, ist diese Schwierigkeit, weil wir sind soziale Wesen, irgendwo Distanz aufbauen zu müssen, auch zum Eigenschutz und halt auch aus Berufsethik, aber dann halt so schwere Fälle zu erleben. Und manchmal finde ich, kann man ja, glaube ich, die Sache nicht einfach bei der Arbeit lassen. Es gibt halt Fälle, die einen berühren und die einen auch, glaube ich, ziemlich auf die Probe stellen, wo halt auch man alles versucht und trotzdem eine gewisse Hilflosigkeit da ist, weil die Therapie nicht greift und oder der Patient vielleicht dann auch noch selbstverschuldet durch Dickköpfigkeit, ne, sich dann selber reinmanövriert.
Ja, genau. Also das ist aber allerdings so, dass es, also das kommt immer wieder vor, dass man Sachen tatsächlich mit nach Hause nimmt, weil sie einem besonders nahe gehen. Aber das ist etwas, was jetzt nicht bei jedem Mal vorkommen darf, weil ansonsten kann man nicht mehr weitermachen. Also wenn man jetzt jedes Schicksal sich zu sehr ans Herz nimmt und nicht so eine gewisse professionelle Distanz dazu wahrt, dann geht man, glaube ich, vor die Hunde. Also dann kann man das nicht aushalten. Aber dass es dabei immer über die Jahre immer auch Leute gibt, wo man sagt, okay, also der ist mir irgendwie besonders ans Herz gegangen oder ans Herz gewachsen, das hat, glaube ich, jeder Arzt.
Ja, dann lass uns nochmal einen Blick in die Zukunft wahren. Und zwar, ich habe immer, also vor allem, als wir eben über die Innovation bei euch gesprochen haben, so eine Szene aus einem Star Trek-Film vor den Augen. Ich bin leider kein Trekkie. Also ich kann da jetzt nicht mit großem Fachwissen glänzen, aber es gibt ja einen Film, wo die in die Gegenwart zurückreisen. Und ich glaube, auch mit Captain Kirk ist das ein Film, also mit dem Schauspieler. Und da ist eine Situation, da geht es ganz kurz darum über Krebs. Und dann sagt dieser Arzt, der mit vom Bord da in diese Zeitreise reingerutscht ist, Bezug auf Krebs, dass das ganz primitiv behandelt wird in dieser Gegenwart halt mit Chemotherapie und allem drum und dran. Ich glaube, der dann sagt, dass heute irgendwie nur so eine kurze Laserbehandlung mit so einem Gerät am Körper und dann sind die Leute geheilt bei Star Trek. Was sind denn deine Visionen für die Zukunft der Urologie und deiner Klinik?
Ja, es wurde ja eigentlich schon mehrfach in den letzten Jahren gesagt, dass Krebserkrankungen bald komplett heilbar sind. Ich fürchte, das wird noch sehr lange dauern und der Tod des Menschen ist aus naturwissenschaftlicher Sicht sowieso nicht zu überwinden. Also unser Zellmaterial, unser genetisches Material, das fleddert ab einem gewissen Alter einfach so auseinander und mit 120 Jahren allerspätestens funktioniert das nicht mehr, weil sich die Zellen nicht mehr reproduzieren können. Aber es wäre natürlich für den Menschen sehr segensreich, wenn es Früherkennungsmethoden gäbe, fokale Therapien, organerhaltende Therapien geben würde, bei denen ohne schwerwiegende Nebenwirkungen Krebs beseitigt werden könnte, Zellebene.
Was heißt denn eigentlich fokal? Ich kenne das von der Linsenkrümmung her, den Begriff.
Genau, also Fokus ist ja ein Brennpunkt. Und fokal im Zusammenhang mit fokaler Krebstherapie bedeutet, dass Krebsherde aus Organen beseitigt, behandelt werden, ohne das Organ zu zerstören.
Ah, okay.
Also das gibt es schon lange, zum Beispiel bei der Niere oder bei der Blase oder bei allen Organen eigentlich. Und bei der Prostata ist es relativ neu, verhältnismäßig neu und wird aber, wie gesagt, bei uns versucht, immer weiter zu treiben und weiter zu führen und so immer weiter etabliert zu werden in der Urologie.
Gibt es bei euch jetzt neue Innovationen, neue Geräte zum Beispiel für Therapieverfahren, die es jetzt noch nicht gibt, aber die ihr euch anschafft?
Ja, also insbesondere die photodynamische Therapie ist jetzt bei uns quasi als Alleinstellungsmerkmal dazugekommen. Die photodynamische Therapie mit so einem Wirkstoff, der in den Krebszellen sich anreichert, das gibt es in der Hals-Nasen-Ohren-Kunde und in der Dermatologie, aber für Prostatakrebs haben wir das jetzt ganz neu etabliert. Das ist jetzt im Prinzip so die neueste Methode, die wir angewendet haben. Und ansonsten muss man sehen, was die Zukunft bringt. Also die irreversible Elektroporation haben wir vor etwa 12 Jahren bei uns eingeführt. Damit waren wir auch die Pioniere in Deutschland, was diese Form der fokalen Therapie angeht. Es gibt noch andere Verfahren mit Kälte oder mit fokaler Strahlentherapie, die wir jetzt bei uns nicht machen. Also alles können wir auch nicht machen. Macht auch wenig Sinn. Man muss sich auf bestimmte Sachen spezialisieren. Was die Kältetherapie angeht, gibt es andere Zentren, die das machen, mit großem Erfolg. Auch was die fokale Strahlentherapie angeht. Aber gerade jetzt die photodynamische Therapie hat für uns sehr spannende und interessante Ansätze, weil man damit auch Patienten behandeln kann, die mit den anderen fokalen Therapien gar nicht behandelbar wären.
Okay. Dann lass uns mal zum Abschluss kommen. Was ist das größte Missverständnis, das Männer über ihre Prostata haben? Was ist da deine Konklusion?
Ich glaube, das größte Missverständnis, was Männer über ihre Gesundheit haben, ist, dass sie
nicht unbesiegbar sind.
Unerschöpflich sei. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die alle Männer vielleicht so, weiß ich nicht, vielleicht zwischen 40 und 50 machen oder sowas, dass ihre Kraft begrenzt ist und dass ihre Ausdauer begrenzt ist und dass eben auch ihre gesundheitlichen Ressourcen begrenzt sind. Und das ist auch so ein Thema für mich gewesen in den letzten 15 Jahren, dass unsere Gesundheit eigentlich unser höchstes Gut ist. Und ich meine, das ist ja nun auch ehrlicherweise etwas, was uns Verbindungsstudenten vielleicht ein bisschen betrifft, dass wir hier und da auch mal ein bisschen mehr auf unsere Gesundheit achten sollten.
Ja, das habe ich heute auch im Vorfeld, also als ich 11 Uhr, wir haben uns ja heute um 11 getroffen, genährt haben, habe ich auch gedacht, so, das ist ja auch eigentlich ein Punkt, mehr um die Gesundheit bei uns Corvus zu kümmern, weil wir leben einen sehr ungesunden Lebensstil, es ist Schlafentzug dabei, hoher Alkoholkonsum in manchen Fällen, nicht immer, aber die Ernährungsweise ist sehr schlecht, viel Fertignahrung, also Tiefkühlpizzen zum Beispiel, dann Heißhungerattacken, wenn man halt irgendwie Alkohol getrunken hat. Und das sind ja auch alles so Sachen, die sind ja auch nicht gesund.
Absolut. Jetzt ist es aber vielleicht nochmal ein Unterschied. Also das soll jetzt nicht falsch verstanden werden als Plädoyer für schlechte Ernährung eines Studenten. Aber ein junger Organismus, der steckt sowas besser weg als ältere. Und wenn wir das als Studenten machen, dann ist das eine. Aber das andere ist, wenn man älter wird, also wenn man jetzt über 30 ist, nicht damit aufhört und nicht auch mehr darauf achtet, mehr Sport macht zum Beispiel, wenig Alkohol trinkt. Also, oder was heißt wenig Alkohol? Eigentlich soll man gar keinen Alkohol trinken, aber wenn man schon Alkohol trinkt, dann, dass man da das mit Maß und Mitte macht sozusagen, dass man auf seine Ernährung achtet, dass man auch auf seine sozialen Umfelde achtet. Ich meine, das ist etwas, was wir Kooperierten ja machen. Also unsere sozialen Kontakte, die pflegen wir alle sehr gut. Aber man muss vielleicht auch ein bisschen darauf achten, dass man gerade jetzt, wenn man älter wird, nicht mehr so viel Alkohol trinkt und sich besser ernährt und mehr Sport macht.
Ja, also ich meine, man sieht ja auch immer bei YouTube Fälle von Leuten, die 60, 70 sind zum Beispiel, wenn die regelmäßig Sport machen, aber auch wirklich reinkommen, dass da auch Erfolge zu sehen sind. Und das, ich habe so ein bisschen daraus so meine eigene Theorie abgeleitet, vor allem, dass viele Leute, weil sie so alt und klapprig werden, daran liegt, dass sie einfach seit 40 Jahren keinen Sport mehr gemacht haben und dass der Körper halt einfach degeneriert.
Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich häufig in der Vorsorge sehe. Da kommt dann einer zu mir, der ist dann vielleicht Mitte 40 und ich sehe, okay, der trinkt eigentlich zu viel Alkohol, der ist übergewichtig, der hat irgendwie einen Job, der ihn total belastet und so. Ne? Und dann sage ich zu dem auch, sie müssen sich jetzt entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen. Wollen sie jetzt bisschen so ihr eigener Sport- und Gesundheitsguru werden und fit werden? Wollen sie so nacheifern solchen sportlichen Männern? Oder wollen sie eher in Richtung gesundheitliche Risiken gehen? Was dann die Leute draus machen, ist immer sehr individuell, aber viele sind dann für so eine kleine Gardinenpredigt ganz dankbar.
Ja, das ist sowas augenöffnende Gespräch mit dem Arzt gewesen.
Genau, genau. Letztens hat mal sogar zu mir einer gesagt, dem ich immer wieder bei der Vorsorge gesagt habe, ja, sie haben eine Leberverfettung, sie dürfen nicht so viel Alkohol trinken und so weiter. Ne? Und dann 2 Jahre später kam der dann, ja, sie haben mir das gesagt mit dem Alkohol und ich habe jetzt mal mit meinem Hausarzt drüber gesprochen und jetzt habe ich mal 6 Monate keinen Alkohol getrunken. Es geht mir viel besser. Also es hat tatsächlich eine Auswirkung.
Ja, ist auch so. Also man darf auch nicht vergessen, Alkohol hat ja auch noch so einen psychologischen Effekt halt. Es verstärkt Depressionen und es ist auch immer spannend, was ich erlebt habe, gibt es immer diese harten Hunde in den Bünden, das sind die, die an der Theke immer am härtesten performen und auch in jedem Keller zu finden sind. Aber wenn man die dann mal ein bisschen privater kennenlernt, dann sind da meistens echt massive Baustellen, die da drin sind. Und wo halt auch ein extrem ungesunder Lebensstil ist und dann hört man ja, der hat auch Depressionen und so weiter. Dann denke ich mir, okay, das ist vielleicht aber auch dieser Kreislauf halt aus diesem hohen Alkoholkonsum, der das nochmal verstärkt. Dann ist es so, das Studium bleibt auf der Strecke, also die Zukunftsperspektive ist sehr, sehr, sehr marginal. Und dann kommt da noch halt denn der Stress, der da noch existiert, auch mit dem Bund und so weiter und diese gesamte Gemengelage, da finde ich halt auch so, da müssten Bünde halt auch ein bisschen mehr, also auch Bewusstsein, glaube ich, entwickeln, dass man auch da die Bundesbrüder schützt und halt auch vielleicht dann auch aktiv wird, dass man denjenigen aus diesem Kreislauf halt rausholt, ohne halt in der klassischen Art und Weise ein Tribunal vom Konvent durchzuführen, was die Situation am Ende nur noch schlimmer macht.
Ja, aber das Tribunal des Konvents greift ja sowieso auch nur auf die ganz jungen Bundesbrüder zu, ne? Und bei denen, da wird es vielleicht lange gar nicht so gesehen. Also bis man so ein Problem erkennt, vergehen ja Jahre, manchmal Jahrzehnte. Und noch massiver ist das Problem dann ja bei den Älteren dann. Also wie gesagt, die über 30, da die dann ab den Absprung nicht schaffen, für die ist das ein Riesenproblem. Und da greift dann der Konvent überhaupt nicht, sondern das müssen dann wirklich Bundesbrüder, Freunde übernehmen, dieses Thema. Und das ist aber ein ganz schwieriges Feld, weil viele dann eben da sich auch nicht reinreden lassen und so. Das ist eben einfach so.
Ein Alkoholproblem auch haben, ohne sich das, also richtiges Alkoholproblem.
Das ist noch viel intensiver als das, was wir vorhin gesagt haben, zu einer Chemotherapie oder einer Krebstherapie. Gerade die ganzen Therapien, die auf die Seele eingehen, die Psychotherapien und letztendlich Suchttherapie ist eine Psychotherapie, das funktioniert nur, wenn die Betroffenen das wollen. Sonst keine Chance.
Ja, das sagt meine Frau auch immer. Das macht keinen Sinn. Also ich kenne das selber auch von nicht aus der Verbindungswelt bestehenden Alkoholikern, die man halt kennt, wo dann halt auch aus dem sozialen Umfeld versucht einzuwirken. Aber solange der Wille nicht da ist, sich helfen zu lassen und sich einzugestehen, man hat ein Problem, auch macht keine Therapie Sinn. Also die Leute, die da hingezwungen werden, das scheitert.
Genau. Also, aber wie gesagt, das trifft nicht nur die seelischen Erkrankungen, sondern eigentlich alle Erkrankungen. Das zugewandte Mitwirken eines Patienten hat immer entscheidenden Einfluss auf den Erfolg der Therapie.
Ja. Ja gut, wenn du einen Tag lang kein Arzt wärst, sondern etwas völlig anderes machen könntest, was würdest du tun?
Ja, ich habe ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich wäre gerne Fußballprofi, aber daran hat es leider an allen Ecken und Enden gefehlt. Ansonsten, es gibt viele, viele Dinge, die mich interessieren. Ich habe mich vor meinem Studium auch schon sehr für Naturwissenschaften und Biologie interessiert. Ich fand auch gegen Ende meines Studiums die Juristerei sehr interessant, habe mich sehr gerne mit juristischen Mitstudenten ausgetauscht und habe da auch nach wie vor Interesse an solchen Themen. Die Politik interessiert mich, also ich verfolge sehr intensiv das tagespolitische Geschehen und tausche mich da auch gerne mit Freunden und Kommilitonen und Bundesbrüdern aus.
Sind ja auch einige Korpus, ne, die da mitwischen.
Sind einige, genau. Und klar hast du natürlich bei den Kooperierten grundsätzlich eher immer ein bisschen ein konservativeres Meinungsbild. Aber auch jetzt so in meinem beruflichen Umfeld sind da auch alle Couleurs dabei. Ich mag gerne den Diskurs mit offenem Visier. Also ohne irgendwelche Redeverbote oder Denkverbote oder sowas, sondern einfach frei weg. Und dann muss man die Leute an dem Gesagten mit Argumenten versuchen
zu
überführen und nicht mit Gefühlen oder erst recht nicht mit irgendwelchen Einengungen der Diskussion.
Aber da habe ich das Gefühl, es ist jetzt eine Trendwende, die da stattfindet. Also selbst große Firmen wie Meta sagen ja jetzt auch so, dass die diese ganzen Zensoren rausschmeißen und das Ganze halt mal runterfahren, weil das halt die Redefreiheit massiv einschränkt und die innere Schere im Kopf, wie man das ja mal in der Schule gelernt hat, ja auch dann auch sich wieder zurückzieht. Aber dann lass uns jetzt nochmal wirklich zum Abschluss kommen. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich heute sagen, der jetzt gerade das Band heute Abend aufnehmen würde?
Oh, mein 20-jähriges Ich, dem würde ich erstmal herzlich zu der guten Entscheidung gratulieren und ihm sagen, er soll viel Spaß haben und soll aber sein Studium und seine Ziele im Leben dabei nicht aus den Augen verlieren.
Okay, das waren auch schöne Abschlussworte. Thomas, schön, dass du da warst. Es war ein super schönes Gespräch.
Ich danke dir, es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Okay, gut. Ciao.